Ja, seit ein paar Wochen poppt bei mir so eine Nachricht auf. So ein bisschen eine unangenehme Nachricht. Und zwar jedes Mal, wenn ich ins Auto einsteige. Wie sieht das aus? Da steht immer Inspektion.jetzt. Ausrufezeichen. mein Auto sagt mir, ich will untersucht werden. Da ist etwas, da muss man mal wieder ein bisschen genauer hinschauen. Und ich muss zugeben, ich tue die Nachricht gekonnt ignorieren seit ein paar Wochen. Warum? Weil ich ein bisschen Angst habe, was mich wird kosten. So, das ist eigentlich der ehrliche Grund. Und ich drücke die weg. Ja, es sind jetzt schon ein paar Wochen, gell? Meine Frau drückt sie auch weg. Also wir sind beim gleichen Boot. Mein Auto sagt mir, Inspektion jetzt. Und das ist das Thema von heute Morgen. Inspektion jetzt. Weil ich glaube, das Grab, das leere Grab von Jesus, ruft dir genau das Gleiche zu. Es ruft dir zu, Inspektion jetzt, inspizier mich. Gang rein, komm rein und schau. Und es ist so, dass einige auch von euch die Nachricht wegdrücken. Einfach vielleicht seit ein paar Wochen, aber vielleicht auch seit ein paar Jahren. Drücken sie weg. Warum? Weil man weiss, es wird etwas kosten. Weil man weiss, es kostet etwas. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der muss alles andere zurücklassen. Es gibt nicht einfach nur so einen halbpatzigen Weg. Jesus sagt, hey, wenn es wahr ist, wenn ich lebe, wenn ich der König von allen Königen bin, der Gott, der auf die Erde gekommen ist, dann kostet dich das alles. Aber was du gewünschst, ist so viel besser. Darum machen wir das heute. Wir gehen zu dieser Inspektion. Wir inspizieren das leere Grab. Und vielleicht ist es auch ein bisschen Inspektion von deinem Glauben. Man kann die ganze Osterbotschaft und Ostergeschichte so ein bisschen aus der Ferne anschauen. So ein bisschen dort in der Garage hin. Aber man geht nicht wirklich hin. Man geht nicht wirklich zu dieser Inspektion. Und wir machen das heute. Es ist das Osterwochenende. Wir sind ungefähr in dem Jahr 33. Und es ist ein ganz komisches Wochenende, ehrlich gesagt. Eine komische Stimmung in der Luft. Irgendwie ist nichts mehr greifbar. Da ist die Person, Jesus von Nazareth, während 3 Jahren durch die Ortschaften gewandert und hat Wunderbares gemacht, hat predigt. Und die Menschen, die seine Worte gehört haben, haben gemerkt, da ist nicht einfach ein Gelehrter, der irgendwie die Tora gut kennt, sondern die Worte haben Kraft. Und Jesus hat Menschen geheilt, hat Menschen berührt, die man eigentlich gar nicht hätte dürfen berühren. Und sie sind gesund worden, sie sind heil worden. Blinde haben wieder gesehen, Taube haben wieder gehört. Ja, er hat sogar Tote zum Leben zurückerweckt. Aber jetzt ist er tot. Der Karfreitag ist gekommen und Jesus stirbt an einem römischen Kreuz. Und da ist total Schaden für seine Nachfolger. Jesus hat so 12 engere Freunde um sich gesammelt. Einer ist zum Verräter geworden, aber hat noch eine grössere Schar von Nachfolger gehabt. Viele Frauen sind mit dabei gewesen. Aber jetzt ist Jesus tot. Und für seine Nachfolgschaft bedeutet das, da braucht es keine Inspektion mehr. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Die Hoffnung ist weg. Und die Jünger, die haben sozusagen ein bisschen ein Glaubensburnout. Während 3 Jahren ist da richtig viel Glaube in ihnen aufgewachsen und sie haben grosse Hoffnungen gehabt. Und jetzt liegt alles am Boden. Es ist tot. Und der Freitag geht vorbei und es kommt der Samstag. Und ich finde, der Samstag zwischen dem Karfreitag und Ostersonntag ist ganz ein komischer Tag. Für die Juden ist der Sabbat, der Ruhetag, der Tag, wo die Welt stillsteht. Und an dem Samstag steht sie wortwörtlich still. Es ist aber ganz komisch, es ist keine heilige Stimmung, sondern es ist, als ob der Atem Gottes aufgehört hat zu schnaufen. Es ist ein Todestag, ein ungreifbarer Tag. Ein Tag, wo alles leer scheint und leer ist. Und die Sonne geht unter an dem Samstagabend, aber sie geht wieder auf. An dem ersten Tag der Woche. Gell, der Sonntag war kein Viertag, das war der erste Arbeitstag. Der Start der Woche. Und an dem Start der Woche geht die Sonne wieder auf, so langsam am Horizont. Und wo so die Sonne langsam am Horizont kommt und sie wieder hell wird, sehen wir eine Gruppe von Frauen, die sich auf den Weg macht von Jerusalem zu dem Felsengrab, wo Jesus drin liegt. Und wir kennen ein paar von diesen Namen, von diesen Frauen. Da ist Maria Magdalena mit dabei. Die Maria Magdalena, eine Frau, die so eine Last auf ihren Schultern hatte, über ganz, ganz viele Jahre. Sie war eine belastete Frau. Eine Frau, die in der Dunkelheit gelebt hat. die nicht aufgeblüht ist mit ihrem Leben, aber dann ist sie Jesus begegnet. Und Jesus hat nicht mit dem Zeigefinger auf sie und ihre Sünden und ihre Vergangenheit gezeigt, sondern in der Begegnung und Gegenwart von Jesus hat sie gemerkt, da wird wieder etwas heil. Und ihre Augen haben wieder angefangen zu leuchten, ihr Gesicht hat wieder angefangen zu strahlen. Und die Maria Magdalena ist eine von den ersten Frauen, die zu dem Grab geht. Maria, Mutter von Jakobus, ist mit dabei. Eine Salome, lesen wir in Markus 16,1. Und eine Johanna, lesen wir in Lukas 24. Und noch andere Frauen. So ein Grüppli von Frauen macht sich an dem Sonntagmorgen, gerade so bei Sonnenaufgang auf den Weg zum Grab. Man könnte sich fragen, wo sind eigentlich die Männer? Gell? Wo sind eigentlich die Männer? Wir wissen, wo sie sind. Wissen wir, wo sie sind? Am Karfreitag im Garten sind sie abgehauen und jetzt haben sie sich versteckt. Die Gruppe von Männern, die ist eingeschlossen in einem Zimmer, in einem Raum und steht sogar, dass sie die Tür verbarrikadiert haben aus Angst. Aus Angst. Also die Männer, Angst versteckt und die Gruppe von Frauen macht sich ganz früh am Morgen auf den Weg zum Grab. Warum? Warum gehen sie zu dem Grab? Gehen sie für eine Inspektion? Gehen sie, um zu schauen, ob jetzt Jesus wirklich gemacht hat, was er gesagt hat, dass er macht, dass er verstanden ist? Gehen sie im Glauben, dass der Grab leer ist? Überhaupt nicht. Schon mal aufgefallen? Sie haben eigentlich nur eine Mission. Sie gehen zu dem Grab mit dem Öl, um den Leichnam von Jesus, der eigentlich immer noch dort drin liegt, glauben sie, einzubalsamieren. Und ihre grosse Sorge auf dem Weg dorthin ist, wer rollt uns eigentlich den schweren Stein weg? Da ist kein Glauben an eine Auferstehung. Da ist keine Inspektion. Sie gehen, um Jesus einzubalsamieren, wie sie keine Zeit mehr hatten am Sabbat, am Samstag, und man es dann nicht macht an dem Tag. Und sie denken, wie geht der Stein weg, so ein schwerer Stein? Und sie kommen zu dem Grab und sie sehen, wie der Stein auf der Seite liegt, weggerollt. Und sie kommen zu dem Eingang von dieser Grabhöhle. Und sie gehen rein. Und dann, wow, verschrecken sie. Ich glaube, die ein oder andere kreischt. Weil was sie dort hinten sehen, ist, dass dort hinten ein Mensch ist. Ein junger Mann ist in dem Grab, nicht Jesus. Aber ein junger Mann mit weißen Kleidern, sagt die Bibel. Und wie verschreckhaft ist denn das? Stell dir vor, du gehst auf den Friedhof in so einem Felsengrab und erwartest eigentlich einen Leichnam und dann ist jemand Lebendiges, hockt dort hinten mit einem weißen Kleid. Sie schreien auf. Ich bin sicher, sie schreien auf. Die Männer hätten auch aufgeschraubt. Das ist jetzt überhaupt nichts Sottiges, keine Angst. Sie schreien auf und das Erste, was der Mann dort drin sagt, lesen wir in Markus 16,6, er sagt, hab keine Angst. Ihr müsst euch nicht fürchten. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Hubla. Er ist nicht hier. Und dann sagt der junge Mann, seht, ach, ich muss da nochmal, das ist jetzt ganz schlecht gewesen. Mit dem geht es besser. Er sagt, seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Inspektion jetzt. Er sagt, schaut euch um in dem Grab. Schaut hier an, da ist er gelegen, aber er ist nicht da. Ihr sucht Jesus, den gekreuzigt. Er ist nicht da, er ist auferstanden. Und die Frauen, die machen da Inspektion, sie schauen in dem Grab umeinander und wirklich, da ist kein Leichnam von Jesus. Aber wisst ihr was? Ein leeres Grab allein schafft noch keinen lebendigen Glauben. Auch nicht bei dieser Gruppe von Frauen. Sie sehen das leere Grab, aber sie sind verwirrt. Sie kommen nicht raus. Sie gehen retto zu den Jüngern, zu den Männern, versteckt, einbarrikadiert. Jetzt zündet der Petrus den Turbo. Der gehört von dem leeren Grab und Jesus aber sprang auf und er rannte zum Grab. Die Johannes auch. Wenn ihr mal die Bibel lest, sie machen so ein Rennen. Wirklich, sie machen zack und da steht, glaube der Johannes ist zuerst beim Grab, aber der Petrus geht zuerst rein. Also die zwei an dem Sonntagmorgen rennen Richtung Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen. Inspektion jetzt. Auch der Petrus schaut in das leere Grab. Er sah aber nur die Leinenbinden daliegen, voller Verwunderung. Ging er wieder nach Hause. Inspektion jetzt. Das Grab, das will untersucht werden. Der Petrus geht rein und er findet die Leinenbinde. Und das ist seltsam. Der Petrus, der denkt nicht, ah, Jesus ist auferstanden, er lebt. Er denkt, wieso liegen die Leinenbinde da? Wieso, wo ist Jesus? Wer hat ihn weggenommen? Und wenn ihn jemand aus dem Grab rausgenommen hat, geklaut oder woanders begraben, wieso um alles in der Welt wickelt dann zuerst aus? Wieso um alles in der Welt? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und er sieht die Leinenbinde, man hat Leichname eingewickelt mit Leinen und die liegen da am Boden. Und er kommt nicht raus, er ist verwirrt. Und im Johannesevangelium lesen wir noch ein anderes komisches Detail von dem Grab. Da steht, dass der Petrus die Leinenbinden da liegen sah und er sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Das ist das Kopftuch. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Leinen. Merkt ihr, der Grab, der wird wirklich untersucht werden. So viele Details. Und wie komisch ist das? Der Petrus kommt rein, er sieht die Leine, das ist ein bisschen unordentlich, die liegen irgendwo. Und dann sieht er das Kopftuch, wo man das Gesicht eingebunden hat. Und dann liegt schön zusammengewickelt oder zusammengerollt an einer separaten Stelle. Wie seltsam ist das? Wer macht das? Wer geht dort rein, nimmt Jesus raus und nimmt sich dort Mühe und tut das Kopftuch zusammenlegen? Wisst ihr, was das Erste war, was Jesus gemacht hat, am Sonntagmorgen, als er verstanden ist? Er hat sein Bett gemacht. Er steht auf vom Grab, er wickelt sich aus, er nimmt das Kopftuch und er legt es schön zusammen. Und dann geht die Türen auf, der Stein rollt weg und er läuft zurück ins Leben. Aber das alles checkt der Petrus überhaupt nicht. Er ist verwirrt, weil das leere Grab allein lange nicht. Das leere Grab lange nicht. Er geht wieder heim. Haben wir vorgelesen in dem Vers. Er ist verwundert und verwirrt. Voller Verwunderung geht auch er, der Petrus, wieder heim. Ein leeres Grab allein ist immer noch ein leerer Glaube. Es langt nicht. Dein Glaube braucht auch mehr. Und es gibt so einen leeren Grabglauben. Das ist einfach so ein Hirnglaube, wo man so ein bisschen die ganzen Argumente von der Auferstehung, und ich finde, es gibt gute Argumente, dass Jesus wirklich auferstanden ist, gehört und kennt und sagt, doch, ich glaube daran. Ich glaube, dass das Grab leer ist. Aber es ist ein leerer Glaube. Es braucht mehr. Es braucht mehr für den Petrus, es braucht mehr für den Johannes, es braucht mehr für die Gruppe von Frauen. Man kann alles glauben, was in der Bibel steht. Man kann dazu nicken. Man kann glauben, dass Jesus geboren ist in Bethlehem, dass er gelebt hat in Galiläa, dass er gestorben ist auf Golgatha. Ja, dass der Grab leer ist. Und doch bleibt der Glaube leer. Er ist nicht lebendig. Es ist nur so eine technische Inspektion. So ein bisschen Umschauen in der Bibel und diesen Geschichten. Es braucht mehr. Der Petrus braucht mehr als ein leeres Grab. Und auch dein Glaube braucht mehr als ein leeres Grab. Die Jünger von Jesus, wisst ihr, was sie brauchen? Sie brauchen nicht ein leeres Grab. Sie brauchen einen lebendigen Gott. Sie brauchen nicht einfach einen Ort, wo Jesus nicht mehr ist. Sie brauchen den Moment, wo Jesus ist, wo er wiederkommt. Sie brauchen nicht einfach eine leere Grabhöhle, sondern die Lebendigkeit von dem Jesus. Das Grab sagt nur, er ist weg. Aber was sie brauchen, ist Jesus, der sagt, ich bin da. Und schau, genau das passiert in der Ostergeschichte. Genau das passiert. Jesus lässt es nicht beim leeren Grab. Die Jünger sind in dem Haus eingeschlossen und mit einem Mal stand Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten Shalom. Friede sei mit euch. Ein leeres Grab allein lange nicht. Sie brauchen die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und es ist nicht einfach zu wissen, dass er auferstanden ist, sondern die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und Jesus tut es. Er kommt, er geht in den Raum hinein und sagt Shalom, Friede. Und was für erste Worte. Er könnte sagen, ihr seid abgehauen, ihr Feigling. Also schaut die Männer an, gell? Nicht die Frauen. Männer da am Freitag, ihr seid abgehauen, haben mich alle in den Stich gelassen. Petrus, du hast mich dreimal verleugnet. Oder wieso habt ihr nicht geglaubt? Sind ihr zu dem Grab und immer noch so Zweifel in euch? Er sagt, Shalom, Frieden. Und der Begriff Shalom im Hebräischen, der bedeutet so viel mehr. Der bedeutet eine ganze Wiederherstellung von allem Unguten und Kaputten auf dieser Welt. Das ist ein umfassender, globaler Frieden. Es ist die Sehnsucht, dass wirklich alles wieder gut wird. Jesus sagt Shalom. Und es ist Jesus lebendig, wo unter ihnen steht, weil ein leeres Grab allein langt nicht. Ein leeres Grab hat die Frauen nicht überzeugt und die Jünger nicht überzeugt. Ein leeres Grab schafft vielleicht einen rein intellektuellen Glauben. Aber was wir brauchen, ist eine lebendige Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist das, was du brauchst. Ein leerer Grabglaube langt nicht. Und dann sagt Jesus etwas zu dieser Gruppe von Jüngern, von ihnen das erste Mal wieder gesehen nach seiner Auferstehung. Und er sagt ihnen, Lukas 24, 39, er sagt, schaut euch meine Hände und meine Füße an. Schaut an, ich bin es. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Inspektion jetzt. Seht ihr den Unterschied? Zu viele inspizieren nur das leere Grab. Aber Jesus sagt, inspiziere mich. Jesus sagt, schau mich an. Lern mich kennen. Ein leerer Grabglaube langt nicht. Jesus sagt, du brauchst einen lebendigen Gottglauben. Und dein Glaube wird nur so tief, wie echt und real deine Begegnungen mit ihm sind. Du kannst dein ganzes Leben einfach ein bisschen ins Grab reinlaufen, an jedem Ostersonntag, Jahr für Jahr, ein bisschen rumschauen und sagen, ja doch, wahrhaftig auferstanden. Und dein Glaube bleibt so leer, weil da keine Begegnung ist mit dem Auferstandenen. Hey, ich glaube, wir brauchen eine Sehnsucht danach. Eine Sehnsucht, um Jesus zu begegnen, weil er lebt. Er lebt. Und vielleicht ist das eine Sehnsucht, die du heute Morgen ausdrücken musst. Und sagen, Jesus, ich will dich wieder erleben. Und ich bin so überzeugt. Und es steht da, Jesus streckt dir seine Hände zu und sagt, berühre mich, inspiziere mich. Überzeug dich selber, nicht nur von einem leeren Grab, sondern von einem lebendigen Gott. Und Jesus sagt da, ich bin es. Und ich glaube, wo er das sagt, kommt etwas in den Raum, wo einfach überirdisch ist, wo göttlich ist. Wenn Jesus sagt, ich bin's, dann hält das Echo vom Gottesnamen an. Gott hat sich an Mose im Alten Testament vorgestellt, dass der Ich Bin, Yahweh. Und Jesus sagt, ich bin's. Und er sagt das dreimal in der Passionsgeschichte. Er sagt das beim Abendmahl. Er sagt, ich feiere das mit euch jetzt, damit ihr dann wisst, dass ich bin. Er wird verhaftet von den Römern. Und sie sagen, wo ist Jesus von Nazareth? Und er sagt, ich bin's. Und wo er sagt, ich bin's, dort bei der Verhaftung, weichen die Soldaten zurück und fallen auf den Boden, wie sie etwas spüren vom Gewicht von seinem Namen. Und dann ist Jesus vor dem Hohen Rat und der hohe Priester fragt ihn, bist du der Christus, der Messias, der Sohn vom Hochgelobten? Und Jesus sagt, ich bin's. Und der hohe Priester zerreißt seine Kleider. Und dann das vierte Mal Jesus mit seinen Freunden und er sagt, ich bin. Ich bin. Ich bin nicht einfach ein Wanderprediger von Nazareth. Ich bin nicht einfach eine historische Person, die gelebt hat vor 2000 Jahren. Ich bin der, wo ich bin. Ich bin der ewige Gott und bin auf die Erde gekommen. Ich bin gestorben an einem Kreuz für dich. Und ich lebe. Und du kannst mir begegnen. Inspiziere mich, berühre mich, überzeuge dich. Und schau schlussendlich die grösste Kraft, um dich zu überzeugen, dass Jesus lebt, sind seine Wunden. Er sagt, schaut meine Hände und meine Füße an. Er sagt nicht, studiere das leere Grab und macht eine ganze Liste von überzeugenden Wahrheiten. Das ist auch alles okay. Aber er sagt, schau mich an. Und er streckt dort die Hände aus. Und ja, Thomas, der Zweifler, der ist gerade dort nicht im Raum, aber später gibt es eine ganz ähnliche Situation, wo das Jesus nochmal sagt. Wo er zum Thomas geht, der immer noch zweifelt, sagt, Thomas, berühr's. Schau es nicht nur an, berühr die Wunde. Gang zu meinen Füßen, überzeug dich selber. Und ich glaube, heute Morgen streckt ja Jesus seine Hände aus. Und er sagt, berühr's. Und was du dort berührst, sind die Hände vom lebendigen Gott. Aber die haben Wundmal. Die sind verletzt. Die sind durchstochen, durchbohrt. Und die Füße, Er hat einen Fußschimmel. Das sind die Füße von Gottes Sohn. Und die Füße sind auch zerschunden. Sie haben Wundmal. Und wenn du berührst, dann merkst du, dass Kraft ausgeht. Jesaja 53,5 sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und erst wenn du das erlebst, wenn du erlebst, wie Jesus lebendig ist und in der Berührung mit ihm, du merkst, wie du heil wirst, wie so eine Maria Magdalena Last von den Schultern genommen wird. Wie so ein religiöser, toter, leerer Grabglaube zum Leben erweckt wird. Und das alles passiert, indem du ihn berührst. Und ich möchte beten, dass das heute Morgen einmal mehr passieren darf. Oder mindestens, dass du sagst, ich drücke die Nachricht von Inspektion jetzt nicht mehr weiter weg. Jetzt mache ich mich auf den Weg. Ich steige ins Auto und ich fahre zur Garage. Auch wenn es mir etwas wird kosten. Ich lasse zu, dass Gott zu mir reden darf. Ich lasse zu, dass er so nahe kommen darf, dass eine Berührung passiert. Ich möchte beten, wirklich jetzt für den heutigen Morgen, für den Gottesdienst, dass wir erleben, dass der Sohn Gottes, Jesus, durch seinen Geist kommt und präsent ist da. Weil das ist das, was wir brauchen. Und das ist das, was er verspricht. Er sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und er sagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich lasse euch nicht allein retten. Es sind nicht weise Kinder, sondern ich sende meinen Geist und er wird in euch sein. Das ist das, was wir brauchen. Alles andere ist ein leerer Grabglaube. Ich möchte beten für Menschen, die diese Meldung wegdrücken, seit Monaten, seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten. Dass du heute sagst, doch, ich gehe. Ich schaue den Gott an, der sagt, ich bin, der einen Namen hat, Jesus Christus, und ich berühre ihn. Vielleicht zum allerersten Mal. Wow, danke Jesus, dass du gestorben bist auf Golgatha, zurück ins Leben gekommen am dritten Tag. Danke, dass das Grab leer ist, aber ich danke dir noch so viel mal mehr, dass du lebendig bist. Oh, wir haben eine Sehnsucht, dir zu begegnen. Ein leeres Grab allein lange nicht, wir brauchen einen lebendigen Gott. Und danke bist du das und danke bist du da mitten unter uns. Und danke streckst du jetzt deine Hände aus, zerschundene Hände. Hände, die etwas gezahlt haben, die uns entgegengestreckt werden, die wir berühren dürfen. Und in dieser Berührung passiert Heilung. Sünden werden vergeben. Schuld wird davontragen. Belastung wird weggelupft. Und da kommt eine Freude und ein Frieden, ein Shalom ins Leben zurück. Und ich bitte in dem Moment, dass das passiert für Menschen, die heute da sind. Ich möchte dich ermutigen, um wirklich deine Augen zu schliessen und den Jesus zu sehen. Und seine Hände dir ausstreckt und sagt, ich möchte ihn berühren. Und Jesus, ich bitte für Menschen, die Nachrichtinspektion jetzt seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten aufpoppt und sie weggedrückt wird. Bitte dring durch an dem heutigen Morgen. Ja, es kostet etwas. Aber wenn man mit dir gewinnt, ist so viel mehr. Bitte schenke heute Morgen Sehnsucht nicht nach einem intellektuellen, religiösen, leeren Grabglauben, sondern nach dir und einer realen Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und wenn du da bist heute Morgen und sagst, mein Glauben ist leer, dann mach irgendein Zeichen in dem Moment. Vielleicht legst du deine Hand aufs Herz. Vielleicht machst du einfach deine Hände auf. Gerade jetzt. Und Jesus, danke, dass du da siehst. Und wir bitten dich, dass du kommst in dem Moment. Dass du einen leeren Glauben zum Leben erweckst, zu einer realen Beziehung mit dir. Bitte, Geist Gottes, komm und erfüll du Menschen heute Morgen. Du lässt es nicht verwaist zurück. Du bist in uns. Ich möchte jede Person einfach segnen in deinem Namen, die sagt, ich muss meinen Glauben und mein Leben inspizieren lassen. Amen.